ein ganz anderer Kaufmann, und der sagt sogar noch, wenn der da, dem dort dir etwas schuldig ist, dann bitte rechne es mir an, ich will bezahlen. Ist das ein Kaufmann? Ne? Ja. Ein Kaufmann von Format in der Liebe Gottes. Also, denn auch wir selbst seufzen in uns selbst, erwarten die Sohnschaft, die Erfüllung, die Erlösung unseres Leibes, sei es durch die Entrückung oder Verwandlung. Erst wenn auch unser Leib durch die Verwandlung in die Gleichgestalt der Herrlichkeit des Leibes des Christus verwandelt sein wird, erst dann kann Gott uns oder kann Christus uns, unser Haupt, einsetzen, jetzt in die Sohnschaftstellung. Dann können wir jetzt, und die besteht in der Hauptsache darin, dass so viele es der Verheißungen Gottes gibt, die sind in Christo alle Ja und Amen garantiert, heißt das, aber Gott ausgeführt zur Herrlichkeit Gottes durch uns. Alle Verheißungen Gottes. Jetzt gerade mal die, nicht? Dass die ganze Schöpfung verwandelt werden wird in die Freiheit der Herrlichkeit der Söhne Gottes, nicht? Das ist dann unsere Aufgabe, nicht? Das ist eine schöne Aufgabe. Und zwar die ganze Kreatur. Ganze Kreatur. Ich werde wieder erinnert, wie nicht wenige Male in gewissen Abständen werde ich von gläubigen Menschen gefragt, ja, ist auch Hoffnung für die Tiere? Werden die Tiere auch auferstehen? Oder ja, gibt es überhaupt so etwas? Was für eine Frage, nicht? Ich glaube, Paulus hätte wieder mal geantwortet, du Tor, wie kannst du überhaupt nur so fragen? Ja. Kennst du denn das Herz und das Wort unseres Gottes noch nicht in dieser Hinsicht? Wir denken an das feine Wort, ausgerechnet nach der Versuchung Jesu. In Markus 1, 13 oder Markus 1, 13 lesen wir, dass Jesus bei den Tieren verweilte. Genau wie Adam, der erste Mensch. Eigenartig. Und jetzt beachten wir die Ordnung an der Zentralstelle Gottes in unserem Weltall, nämlich am Thron Gottes, finden wir ja die vier lebendigen Wesen, eines Löwen Angesicht, eines Stiers Angesicht, eines Menschen Angesicht und eines Adlers Angesicht. Und Kerab heißt auf Deutsch, wie die vielen, heißt das. Das heißt, diese vier lebendigen Wesen sind Repräsentanten der ganzen Schöpfung Gottes. Der Mensch als Herrscher über alles. Der Stier als Haupt der Haustiere, der Löwe als Haupt der wilden Tiere und der Adler als König der Vögel des Himmels, nicht so? Ja, der Geflügelten. Und wenn wir beachten, Adler der König der Vögel des Himmels, die Vogelwelt beherrscht, rein jetzt biologisch, und auf der Erde die Schlange, haben die miteinander etwas zu tun. Eigenartig. Also am Thron Gottes sind die vier, Mensch, Stier, Löwe, Adler, die sind natürlich ganz positiv, nicht? Heilig, heilig, heilig. Nicht? So, ja. Aber alle haben in dieser Schöpfung nun negative Ladung. Und da schlagen wir ein Wort auf aus Sprüche 30, wenn ich nicht irre. Ein eigenartiges Wort. Sprüche 30, die Verse nur 18 und 19. Drei sind es, die zu wunderbar für mich sind, und vier, die ich nicht erkenne. Erstens, der Weg des Adlers im Himmel. Hebräisch, in den Himmel, Mehrzahl. Zweitens, der Weg einer Schlange über den Felsen. Drittens, der Weg eines Schiffes im Herzen des Meeres. Und viertens, der Weg eines Mannes mit einer Jungfrau. So. Unter den vier genannten Dingen oder Wesen sind ja jetzt zwei Tiere genannt. Drei sind es, die zu wunderbar für mich sind, also die ersten drei. Und vier, und dann besonders das vierte, die ich nicht erkenne. Der Weg des Adlers, also Einzahl, im Himmel oder in den Himmeln. Zweitens, der Weg einer Schlange auf dem Felsen. Also, jetzt, was heißt das? Naja, es ist nämlich der, der sich ja vorstellt, der das so schreibt. Fürwahr, ich bin unvernünftiger als irgendeiner und Menschenverstand habe ich nicht und Weisheit habe ich nicht gelernt, dass ich Erkenntnis des Allerheiligsten hätte. Ah. Weisheit, Verstand und Vernunft werden von Gott erst da als solche anerkannt, wenn wir sie in seiner allerheiligsten Gegenwart präsentieren können und dann vor ihm bestehen können. Das hat der da kapiert, der Unvernünftige, ohne Weisheit und ohne Vernunft. Oder was hat er noch? Verstand, Weisheit und Vernunft. Jawohl. Und der sagt, hat nun die Dinge ausgesprochen. Das Zweite scheint doch, nicht nur scheint, sondern ist sehr einfach in der gottgegebenen Auslegung. Der Weg einer Schlange über den Felsen. Das wissen wir aus der Sonntagsschule. Wer wird in der ganzen Schrift immer wieder als der unerschütterliche Fels vor unsere Augen geführt? Jesus Christus. Der Fels. Aber auch der Begriff der Fels, Einzahl, ist auch negativ geladen. Wir haben das letzte Mal ein Wort oder früher ein Wort gelesen. Das heißt, ihr Fels, sagt die Schrift in Bezug auf von Israel, ihr, der Nationenfels, ist nicht wie unser Fels. Ne? Der Fels Israels ist Jesus Christus. Ja? Und der Fels der Nationen ist Satan. Bitte. Ja. Er, wie bist du aus den Himmeln gefallen, du Überwältiger der Nationen. Bitte. Ja. So. Der Fels positiv ist Christus. Aber jetzt, der Weg einer Schlange über den Felsen hinweg. Da haben wir es den Gegensatz. Der Fels ist Christus. Jesus Christus, der Sohn Gottes, der Heilige Gottes. Und jetzt, jedes Gotteskind, das vorerst als solches ja, aus der Wiege gehoben wird, nicht? Liest, dass Satan Zutritt hat bis zum Throne Gottes. Und Gott in der Anwesenheit von himmlischen Majestäten sich zuerst an diese Majestät wendet. So. Und anhört, was er für Anträge vor allen anderen vorzutragen hat. Nicht? Und darauf eingeht, was für Anträge er stellt. Jawohl, einverstanden. Hiob ist in deiner Hand. So und so weit. So. Und dass er als Verkläger von uns Brüdern dort antreten kann. Ich nenne ihn den Staatsanwalt der Ungerechtigkeit. Zutritt hat bis zum Throne Gottes. Also jetzt verstehen wir das Erste schon ein wenig. Der Weg des Adlers in den Himmel. Dass Satan von Gott die Vollmacht bekommen hat. Natürlich nicht als er Satan war erst, sondern als er noch das majestätische Erstlingsgeschöpf war. Vollmacht, die Verwaltung der ganzen Schöpfung für die Zeiten der Zeitalter wurde ihm übergeben.
kann das jedes Gotteskind sofort verstehen? Kaum.
Und jetzt, der Weg eines Adlers, das ist der Adler, und das jetzt der wunderbare Begriff Adler, der am Throne Gottes alles Geflügelte repräsentiert, nicht? Ein allerheiligster Gegenwart. Nun, auch maximal negativ geladen ist also auch die Person Davids darstellt, das werden wir gleich an einigen Bibelstellen klar erkennen können. Also der Weg eines Adlers durch die Himmel. Schwer verständlich, wenn wir wissen, um was es da geht. Ja, bitte? Ja, ja. Fenster auf, die Herzen auf, heißt. Ja. Dankeschön, ja. Na ja. Nur ein Augenblick, das heißt einige Augenblicke. Der kleine Raum hier hat den Vorteil, dass schön still ist. Nicht? Also man kann auch jetzt sprechen sogar. Nicht? Das macht ja nichts, wenn die Vögel draußen auch Evangelium hören. Aber es wird dann zu kalt. Gell? Ja. Und jetzt der Weg einer Schlange über den Felsen. Da ist Christus vor uns. Jetzt die Situation hier ist die, dass Satan, bitte, als Adler wird er dargestellt, wie er das Weltall beherrscht, bis zum Throne Gottes, König der Vögel des Himmels. Und als Schlange wird er bezeichnet, so wie er sich auf der Erde benimmt, nicht? Überall sich durchschlängelt, nicht? Und alles andere in seinen Bann zu kriegen. So. Der Weg einer Schlange über den Felsen. Das heißt, dass Satan sich mir nichts, dir nichts einfach über den Sohn Gottes hinwegsetzen kann und ihn umbringen kann und mit ihm machen kann, was er will, was ihm gefällt, nicht? Das ist auch schwer verständlich, nicht? Mit allen Konsequenzen und mit allem drum und dran. Schwer verständlich. So. Aber wenn wir schon dran sind, jetzt haben wir Adler, Schlange, die gleiche Person, durch die Himmel, jetzt auf der Erde sogar den Heiligen Gottes überwältigend, über den Felsen hinweg sich begeben. Der Weg eines Schiffes im Herzen der Meere gehört nicht zu unserem Thema, aber da die Auslegung heißt, ein Schiff ist ja nicht eine Schöpfung Gottes, sondern das Machwerk von Händen von Geschöpfen. Ich kann es nur schnell andeuten, ja, können wir dazu machen. Wir lesen ja, dass die Gesetzgebung am Sinai auf Anordnung von heiligen Engeln hin auf Israel gelegt worden ist. Das Schiff hat ja den Zweck, die sich ihm anvertrauenden von einem Ort eines Ufers, des Trockenen, an ein fernes Ufer zu bringen, um die sich ihm anvertrauenden oder dem Schiff übergebenen Lebewesen, nicht, vor dem Untergang in den Wassern im Meer zu bewahren. Nicht, so. Und das war ein positiver Grund, warum Gott dieses Gesetz für Israel bestimmt hat, damit sie bei ihrem Zug durch die Wüste der Nationen, damals die 40 Jahre, nicht im Meer der Nationen, das ist ja bekanntlich biblische Aussage, untergegangen sind. So. Hat das Gesetz sie bewahrt. So. Was sagt die Schrift sonst von, ich bin jetzt versucht zu sagen, es wäre mir lieber, wir könnten über Fische sprechen, dann würden wir beim Thema bleiben, nicht? Anstatt über Schiffe, nicht? Ja. Aber kennen wir ganz kurz Beispiele, wo irgendetwas vorkommt mit einem Schiff. Das ist zum Beispiel mit dem Schiff, wo der Jona drin war. Ne? Ja. Also da erhebt sich sofort ein Sturm. Ne? Warum? Weil nur ein Israelit drin ist, ne? Der von dem Angesicht des Herrn wegflieht. Ne? Ja. Das Schiff wäre untergegangen, wenn nicht Jona sich gemeldet hätte, ich bin schuld an allem. Ne? Ja. So aufrichtig war er. Ne? Ja. Jona heißt auf Deutsch Taube. Ne? Jetzt haben wir wenigstens einen Vogel. Ne? Ja. Taube. Jetzt könnten wir einen ganzen Abend reden über die Taube. Taube vom Noah, ne? Dreimal aus und ein und erst zuletzt. Und die Taube auf den Herrn Jesus und so weiter. Also, Jona war eine Taube, trotzdem vom Angesicht des Herrn hinwegfloh und genau das Gegenteil machte, was Gott ihm geboten hatte. War eine Taube, nämlich ohne falsch wie die Tauben, das war er. Immer prompt die Wahrheit gesagt, wie es ihm da drin zumute war, nicht wahr? So, ist das fein, das dem Aufrichtigen lässt Gott es gelingen. Nun, also, er landete ja zuletzt im Bauch des Fisches, jetzt sind wir doch vom Schiff plötzlich in den Fischbauch gekommen. Nicht? Und dieser große Fisch steht ja wiederum nichts weniger da als die ganze Gewalt des Totenreiches, des Hades, des Sheol, dieser Fisch. Gleich wie Jona 3 Tage und 3 Nächte im Bauche, im Wanste des Fisches war, also muss des Menschen Sohn 3 Tage und 3 Nächte im Herzen der Erde, in der Drachenquelle steht geschrieben sein. Also wirklich in der Gewalt Satans, nicht seine Seele ausgeschüttet in den Tod. Also Schiff und Fisch sind nicht nur jetzt literarisch miteinander verwandt, den Buchstaben nach, sondern gewaltig geistlicherweise. Und nun, Paulus, hat es zwischen Paulus und Gott gestimmt nach seiner Bekehrung? Durchgehend, nicht? Ganz klar. Aber wie viel Mal hat er Schiffbruch erlitten? 5-mal Schiffbruch. Ist immer gerettet worden. Aber der wunderbarste Schiffbruch, den er erlitten hat, wo fand der statt und wie ging das zu?
In Damaskus.
Also, sagen wir mal, ja, das ist nicht nur Schiffbruch, das ist also vollständiges Umkommen, ja, ja, nach dem alten Menschen. Ja. Nein, buchstäblich Schiffbruch, meine ich jetzt. Ja. Auf Malta, natürlich. Malta. Ja, bitte, jetzt stellen wir uns schnell vor, dieses Schiff stellt das Gesetz dar. So. Als es unheimlich geworden war, da begannen sie allerhand von den Segeln und allem abzutackeln und ins Meer zu werfen, um sich zu erleichtern. Dann wurde es immer noch schlimmer, dann wurde da herumgeflickt und gebunden, und, ja, um die Situation zu, um das Schiff zu retten. So. Nützt wieder nicht, was geschieht jetzt? Jetzt werfen sie die ganze Ladung von Weizen, den sie von Ägypten nach Rom hätten bringen sollen, nicht? Ja. Werfen sie ins Meer, die ganze Schiffsfracht, den Wert. So, was ist jetzt passiert? Es ist das passiert, was Gott uns allen empfiehlt und allen Verkündigern des Wortes: Lass dein Brot über die Wasser fahren, nicht? Und was passiert dann? Und nach vielen Tagen, sagen wir mal Tage Gottes, ne, 1000 Jahren, wirst du es wiederfinden. Ne? Wisst ihr, wer sich da gefreut hat mit der über die Schiffsladung? Ja, die Fische, schon wieder Schiff und Fisch. Ne? Also, unser Gott ist nie in Verlegenheit und alles, was er gestattet, hat das einen Sinn. Ne? Einen je immer, der Sinn ist immer umso anbetungswürdiger, als wir sagen, oh, hoffnungslose Situation, furchtbare Situation. Genau. Ja, und was passiert weiter mit dem Schiff? Da war noch ein Rettungsboot, das durfte nicht benutzt werden. So. Und jetzt kommt die Verheißung Gottes an Paulus: Kein Haar von eurem Haupte wird verloren gehen, es werden alle Insassen dieses Schiffes werden gerettet werden. Nur was kommt vollständig um? Das Schiff. So. ist Christus des Gesetzes Ende. Und zwar ganz wunderbarerweise.
Jetzt kommt aber etwas ganz eine feine Einzelheit.
Diejenigen, die vielen, die offenbar, wie viele Seelen waren übrigens in dem Schiff?
276,
das 4 mal 69, nicht? Jetzt müssen wir nur Psalm 69 lesen, dann hätten wir die Quittung. Ne? Also 4 ist die Zahl der ganzen Welt und 69 ist die Zahl des Untergangs in den Wassern. Nicht? So. Nur das Schiff wird vollständig umkommen. Aber das Schiff fährt auf, bricht in Trümmer und jetzt? Alle, die nicht schwimmen konnten, konnten sich an so Wrackteilen klammern, an Brettern und Pfosten und weiß was da alles herumschwamm, nicht? Und sich so ans Ufer begeben. Was heißt das? Da gibt es immer wunderbare Einzelworte im Gesetz, nicht? An die kann man sich noch schnell klammern, wenn man nicht schlimm schwimmen kann. Nicht? So. Also alles zu seiner Zeit, auf seine Weise, aber zurück nun zu unserem Thema. Jona ging hinab auf der Flucht an den Strand in Israel und fand ein Schiff, das nach Tarsis fuhr, also gerade nach Spanien, ne, in östen Westen, und er bezahlte das Fährgeld. Nicht? Kennt das Gesetz Forderungen, nicht? Ja, die zu bezahlen sind, nicht? Ja, sonst ist die Möglichkeit gar nicht da. Forderungen. Nun. Ader und Schlange, gewaltige Dinge, schlagen wir den Propheten Hesekiel auf. Und zwar Hesekiel 17. Ganz kurz, Vers 3, so spricht der Herr, Jehova, ein großer Adler mit großen Flügeln, langen Schwingen, voll buntfarbigen Gefieders kam zum Libanon und nahm den Wipfel einer Zeder, den obersten ihrer Schößlinge, brach er ab und brachte ihn in ein Krämerland, in eine Stadt von Kaufleuten setzte er ihn. Liebe Geschwister, das sind übrigens ja alles prophetisch geladene Dinge für die heutige Zeit. Und niemand weiß, was das bedeutet. Auslegung Gottes, Vers 12. Wisset ihr nicht, was das ist? Siehe, der König von Babel ist nach Jerusalem gekommen und hat seinen König als den letzten Spross von der königlichen Zeder des Königshauses Davids abgebrochen und mit nach Babel entführt oder gefangen weggeführt und hat seinen König und seine Fürsten weggenommen und hat sie nach Babel geführt. Und er hat von dem königlichen Samen genommen und einen Bund mit ihm gemacht und so weiter und so weiter. Also, da haben wir ein großer Adler, jetzt Einzahl, der große Adler, Nebukadnezar, Schattenriss für Satan und so weiter. Schluss, Bemerkung, schlagen wir wieder auf, Offenbarung 12, der Kampf im Himmel zwischen Michael und seine Engel gegen den Drachen und seine Engel. Da ist der Michael Sieger, und zwar so vollkommen, dass er Satan und seine Engel auf die Erde jetzt werfen kann. Und dann haben wir die Zusammenfassung. Vers 12, darum seid fröhlich, ihr Himmel, und die ihr in ihnen wohnet, zeltet, da sind wir dann da oben schon. Wehe der Erde und dem Meere, Denn der Teufel ist zu euch hinabgekommen und hat große Wut, da er weiß, dass er wenig Zeit hat. Und jetzt? Und als der Drache sah, dass er auf die Erde geworfen war, verfolgte er das Weib. Das sind die 144.000 aus den 12 Stämmen Israels. Sie hat ja, dieses Weib ist mit der Sonne der Gerechtigkeit bekleidet, also mit in der Gerechtigkeit Christi erfunden, hat 12 Sterne in ihrer Krone, die 12 Stämme Israels darstellen, die 12 Stammesväter im Hause Israel darstellen. Also das Weib ist das christusgläubige Israel, dass er auf die Erde geworfen war, verfolgte er das Weib, welches das männliche Kind geboren hatte, den männlichen Sohn. Und es wurden dem Weibe die 2 Flügel des großen Adlers gegeben, auf dass sie in die Wüste fliege, an ihre Stätte, wo selbst sie ernährt wird, eine Zeit und Zeiten und eine halbe Zeit, fern vom Angesicht der Schlange. Aha. Was haben wir da vor uns? Einen Drachen, einen Adler, Flügel eines großen Adlers und eine Schlange. Was haben wir gehört? Der Weg eines Adlers durch die Himmel, der Weg einer Schlange, und jetzt fällt noch was, der Adler ist ja auch da, aber nur noch die beiden Flügel des großen Adlers. Wer war ein großer Adler eben? Nebukadnezar. Schattenriss für Satan. Ich habe das alles geschaffen. Nicht? Und er überhob sich und er ließ sich ja Standbild machen. Nicht? Er sei Gott. So. Also, die beiden Flügel des großen Adlers. Ja, was heißt jetzt das? Das wissen wir, der große Adler, negativ, nicht? Satan. Und das finden wir in Daniel 7. Daniel 7, da sind die Weltreiche der Vergangenheit, die jetzt gemeinsam global gleichzeitig da sein werden, in Daniel 7 beschrieben. Und wir beachten jetzt nur das Erste: war gleich einem Löwen und hatte Adlersflügel. Ja. Ist der brüllende Löwe auch Satan? Jawohl. Ist jetzt der große Adler auch Satan? Jawohl. Ist der Drache Satan und die Schlange Satan? Jawohl. So. Dann übrigens, was ist denn ein Drache? Diese Fabelfigur da in der Bibel. Was ist denn ein Drache? Sehr einfach. Gewaltig. Ein Drache hat die Flügel und die Klauen eines Adlers. Und den giftspeienden Mund und den gewundenen Leib wie die Schlange. Der Drache ist die Einheit von Schlange und Adler. Die Verbindung, die Verquickung von dem, was Gott durch den Adler darstellt und durch die Schlange darstellt. Nochmal, der Weg einer Schlange durch die Himmel und der Weg einer Schlange über den Felsen, eines Adlers durch die Himmel. Sehen wir, wie wunderbar unsere Bibel als Gotteswort, wenn sie einmal mit Schlange Satan meint, nicht, und in den negativen Belangen den Löwen auch und so weiter, und dann bleibt sie durch die ganze Schrift dabei. Und da lesen wir jetzt: das Erste war gleich einem Löwen, Nebukadnezar, und hatte Adlersflügel. Ich schaute, bis seine Flügel ausgerissen wurden und es von der Erde aufgehoben, wie ein Mensch auf seine Füße gestellt und ihm eines Menschen Herz gegeben wurde. Was? Das ist der Moment, wo Satan auf die Erde geworfen wird. So. Ja. Wenn einem hochfliegenden Adler da oben die Flügel ausgerissen werden, was passiert dann unweigerlich? Ne? Dann fällt er auf die Erde. Ne? Die Flügel ausgerissen, das heißt, Dem Satan werden in dem Augenblick alle die ihm schöpfungsmäßig ursprünglich von Gott gegebenen Fähigkeiten, das ganze Weltall vollkommen zu beherrschen, gleichsam wie Gott allgegenwärtig zu sein in der Schöpfung.
Bitte Kassette wenden.
Dem Satan werden in dem Augenblick alle die ihm schöpfungsmäßig ursprünglich von Gott gegebenen Fähigkeiten, das ganze Weltall vollkommen zu beherrschen, gleichsam wie Gott allgegenwärtig zu sein in der Schöpfung. Bitte, kann Satan einen Menschen in den USA gleichzeitig verführen wie mich? Bitte. Kann er gleichzeitig am Thron Gottes seine Anträge stellen und irgendwo anders funktionieren? Aber, die Dinge sind für uns nur nebeneinander geschalten, damit wir überhaupt nachkommen, eines nach dem anderen. Und das heißt jetzt, die Kräfte, die Satan entrissen werden, durch das Bild der Flügel hier, die stehen ja jetzt zur Verfügung, nicht? Also, einfacher Vergleich, die sogenannten Segelflugzeuge. Nicht? Da kann man ja die Flügel vollständig abmontieren. Nicht? Und der Rumpf, aber der Rumpf ist kaputt gegangen, dann werden die Flügel anderswo an einem anderen Rumpf, können die anmontiert werden. Nicht? Ja, das ist hier der Fall. Nicht? Ganz wunderbar. Die Kräfte, die dem Satan im Weltall zur Verfügung standen, nicht? Die werden ihm weggenommen, entrissen. Die stehen jetzt zur Verfügung. Was macht Gott mit diesen Kräften? Stellt er ausgerechnet der Heilskörperschaft auf der Erde zur Verfügung, die von diesem Drachen, dieser Schlange, dem gefallenen Adler, auf die Erde gefallenen Adler, das Weib verschlingen will. Ne? Diesem Weib stellt Gott jetzt die Kräfte zur Verfügung, die vorher Satan hatte. Nicht die Kräfte sind heilig, nicht? Die Kräfte sind Gottes Gabe, bitteschön. Ne? Und jetzt kann sie entfliehen in eine Wüste, aber bitte nicht auf dieser Erde. Irgendwo an unbekannter Stelle im Weltall, denn fern vom Angesicht des Drachen, nicht? Der beherrscht ja nicht nur die ganze Erdoberfläche, sondern noch die Sternenwelt auch noch. Also gewaltige Dinge. Nicht, wenn wir da lesen und hören, da wurden ihr die beiden Flügel des großen Adlers gegeben, sagen wir, ja, also das, da habt ihr ja dieses Märchenbuch, die Schwadroniererei da in eurer Bibel, nicht wahr? Ja, bitte. Ne? Ja. So spricht der Unverstand. Nicht? Und die sogenannte vermeintliche Vernunft und vermeintliche Weisheit und also Vernunft, Weisheit und was ist das dritte gewesen? Ja, noch. Alles das fällt unter den Tisch vor der Weisheit Gottes. Wir hätten viel zu sagen noch von dem Löwen. Nebukadnezar haben wir gesagt. Und dann haben wir ein Wort in der Schrift, das nun, wir haben den Adler im Weltall, Satan, die Schlange auf der Erde. Und das haben wir im Meer. Also mal den großen Fisch bei Jona und weiter. Da können wir alle Hebräisch, wenn wir die Elberfelder haben, Leviathan. Leviathan, ja. Das ist das Ungeheuer im Meer. Das ist jetzt Satan, wie er sich im Meer der Nationen tummelt. Direkt so lesen wir, tummelt. Ne? Ja. So. Leviathan. Und jetzt denkt einmal, vorerst, dass Gott den Leviathan als solchen strafen und züchtigen und richten wird, finden wir in Jesaja 27, Vers 1. An jenem Tage wird Jehova den Leviathan strafen, die flüchtige Schlange, ja, den Leviathan, die gewundene Schlange, und wird den Drachen im Meer erschlagen. Das ist mal die Gerichtsansage. Aber eigenartig, oder Psalm 74, Vers 14 noch dazu, du zerschmetterst die Häupter des Leviathan, nicht? Die sieben Häupter des Tieres, lesen wir ja. Und er selber ist der achte, der die sieben zusammenfasst, ne? Satan. Und die sieben sind Häupter des einen Tieres, und er ist der Geist, der sie beherrscht, der sie führt. Und die sieben Häupter sind die sieben Ministerien des antichristlichen Reiches, und die werden zerschmettert. Nun aber ist das nicht das letzte Wort in der Schrift. Da haben wir ganz eigenartige Ausdrücke, und zwar schlagen wir Psalm 148 auf, zum Beispiel Psalm 148, wenn ich nicht irre. Jawohl. Da sind in den ersten Versen alle Ordnungen der Himmel genannt, von der Erde immer höher hinauf. Und zwar, da heißt zuerst in Vers 2, lobet ihn alle seine Engel, die ausgesandt sind, auf der Erde zu dienen, alle seine Heerscharen, lobet ihn Sonne und Mond, alle ihr leuchtenden Sterne, jetzt sind wir in der Sternenwelt, lobet ihn ihr Himmel der Himmel, jenseits der Sterne, die Himmel der Himmel, und ihr Wasser, die ihr oberhalb der Himmel seid. Das ist im 1. Mose 1. Gott schied die Wasser über den Himmel oder der Feste, das ist die ganze Sternenwelt, und die Wasser oben sind die himmlischen Heerscharen um den Thron Gottes, das sind die Wasser über der Feste. All, dass die alle loben werden, verwundert uns nicht oder wundert uns nicht. Loben sollen sie den Namen Jehovas und so weiter und so weiter. Und jetzt kommt die Erde in Vers 7, jetzt Achtung. Lobet Jehova von der Erde her, wunderbar. Und zwar beginnt es wieder unten, ihr Wasserungeheuer und alle Tiefen. Können wir lesen? Was heißt denn das? Das Wasserungeheuer ist der Leviathan. Bitte. Oder soll ich schweigen? Soll ich das jetzt unterdrücken, weil es den Frommen nicht passt, nicht? Wer soll Gott loben? Wer? Alle ihr Wasserungeheuer und wer auch noch? Und alle Tiefen, was bedeuten denn die Tiefen? Sind alle Gerichte Gottes. Deine Gerichte, oh Gott, sind eine große Tiefe. Menschen und Vieh rettest du. Bitte. Leviathan, da hat die Schrift noch viel zu sagen. Da habe ich die gewaltigen Stellen alle noch vom Adler. Es genügt. Und Lamm hier. Ja. In das Lob sind alles Getier einbegriffen, in Vers 10, in diesem 148. Psalm. Loben sollen sie von der Erde her, ihr Wasserungeheuer und alle Tiefen. Und, Vers 10, wildes Getier und alles Vieh, kriechende Tiere und geflügeltes Gevögel. Alles sollen sie den Namen des Herrn loben. Und, Vers 14, Vers 13 noch. Loben sollen sie den Namen Jehovas, denn sein Name ist hoch erhaben. Er allein. Seine Majestät ist über der Erde und über dem Himmel. Ja. Er ist der Alleinige, der die wirkliche Unendlichkeit bewohnt und beherrscht und kennt. Und dann haben wir ja, oder noch Vers 14 von diesem Psalm. Und er hat erhöht das Horn seines Volkes, das Lob all seiner Frommen, der Kinder Israel, des Volkes, das ihm nahe ist. Lobet Jehova. Und bevor wir den letzten 150. Psalm lesen, betrachten wir noch die Ordnung der vier Lebewesen am Thron Gottes, Mensch, die Reihenfolge zuerst Löwe, Mensch, Stier und Adler. Positiv. Und eigenartig nun, 12 Sterne in der Krone haben wir gelesen. Unter den Namen, die Gott den Sternen gegeben hat, das lesen wir, er, der da zählt die Zahl der Sterne und sie alle nennt mit Namen. Die Namen der Sterne, also bitte, am Thron Gottes, 3 Tierlebewesen, nicht? Und der Mensch, wieder, der Mensch, im Menschen ist alles zusammengefasst von der ganzen Tierwelt. Und jetzt, wie sind die Namen der Sterne? Ich erinnere an das Wort Gottes an Hiob. Führst du die Bilder des Tierkreises heraus zu ihrer Zeit? Oder bestimmst du ihre Herrschaft über die Erde? Gott. Und auch diesen hat Gott den Namen gegeben, hat ein Astronom selber schriftlich bezeugt, insofern den Namen gegeben, als er sagt, woher die sonderbaren Sternnamen kommen, deren wir Fachleute, Astronomen uns heute bedienen, wissen wir nicht. Die gehen zurück seit Menschengedenken. Wir wissen es. Er, der da zählt, Buch führt über das Inventar der Sterne und sie alle nennt mit Namen. So, bitte. Also, Löwe, Mensch, Stier, Adler, Thron Gottes. Am Sternhimmel auch genau im rechten Winkel ein Sternbild des Löwen, Wassermann, Mensch, ein Stier und jetzt anstatt Adler ein Skorpion. So, Adler, Schlange, Skorpion, das ist die biblische Einheit. So. Wo? In den Namen der Gestirne. Und jetzt gehen wir weiter in den sichtbaren Sternen, nicht? Jetzt gehen wir weiter herunter im Raum, in den Sphären um unsere Erde herum, also Erdoberfläche bis zur Mondbahn, biblische Norm oder Grenz. Schale um die Erde herum. Da sind Heerscharen und lebendige Wesen aufgestellt. 4 lebendige Wesen und jedes einzelne hat 4 Angesichter. Also 16 Angesichter. Und zwar wieder eines Menschen, eines Löwen, eines Stiers und eines Adlers Angesicht. Also unterhalb der Sternenwelt, ganz rings um unsere Erde herum, sind Cherubim, lebendige Wesen aufgestellt, die werden in Hesekiel 1 ganz genau beschrieben. Oben am Thron Gottes sind es nur 4 und jedes hat nur ein Angesicht. Und da unten sind 4 und jedes hat 4 Angesichter. Und zwar ganz wunderbar aufgestellt. Nach allen 4 Richtungen blickt gleichzeitig ein Menschen, eines Löwen, eines Stiers, eines Adlers Angesicht. Wir sind so aufgestellt. Nach allen Richtungen. So. Und jetzt auf der Erde unten. Lagerordnung Israels in der Wüste. Juda im Osten. Juda ist ein Löwe, eine Löwin, ein junger Löwe. Ruben, ein Mann, ein Mensch, überwallend wie die Wasser. Wassermann. So. Josef im Westen, ein Stier, sein ist die Majestät seines Stiers, Josef, und so weiter. Und dann die Hornotter, die Schlange oder der Adler, Dan im Norden, ganz genau gelagert. Also Ordnungen unseres Gottes durch die ganze Schöpfung, vom Throne Gottes, durch die ganze Sternenwelt hinunter, in die Region um unsere Erde herum und auf der Erde unten noch das kleinste, einfachste irdische Modell dieser wunderbaren Gottesordnungen in der Lagerordnung in Israel. Ich schließe jetzt mit den feinen Zusammenhängen von oder noch schwer, was soll man da das Schönste auswählen noch am Schluss? Vielleicht doch das da. Josef, ein Stier. So. Und da haben wir gelernt, da ist Josef, sein ist die Majestät des Erstgeborenen seines Stiers. Und, eigenartig, das würde zu weit gehen, ich darf es wohl aussprechen, aber nicht mehr auslegen, nur kurz andeuten, sein Josef ist die Majestät des Erstgeborenen seines Stiers. Also Christus ist durch Josef dargestellt als Erstgeborener. Jetzt haben wir die groß positive Bedeutung von Gott, was ein Stier darstellt. Die Fruchtbarkeit in majestätischer, göttlicher Hochheiligkeit, ja, der Stier. Dann haben wir gelernt, die weibliche Seite, nicht? Bei den Tieren war ja immer Männlein und Weiblein schöpfungsmäßig. Die Kuh, die Finderin des rechten Weges, nicht? Da haben wir das biblische Beispiel angesehen, die Bundeslade bei den Philistern, nicht? Ja, einfach auf einen Wagen geladen mit zwei Kühen, die gerade Junge im Stall geboren hatten. Und das war nun, die Philister sagten, jetzt sollen die Götter entscheiden. Und die Kühe, Finderin des rechten Weges, die Bundeslade schleppen auf dem Wagen, wo sie angespannt waren, wussten, also sie gehört nach Israel, nicht den Philistern. Und so geht es weiter, diese Zusammenhänge. Ganz feine Dinge sind noch, nehmen wir mal nur noch das, ja, vielleicht nur noch das. Mittelstück zwischen Pferd und Esel, eigenartig. Ne? Was gibt das? Ein Maultier. Sag mal, ein Maultier. Ne? Also, eigenartig. Esel, Segenslastträger, auch wenn er unter seiner Segenslast zusammenbricht, ausharren bis in den Tod, haben wir gesehen. Nicht? Esel. Pferd, die Fruchtlosigkeit, die Kraft und die Freude in der Kraft, zu jedem Kampf und Streit bereit, beim Schall der Posaune, in wildes Eilen, wird direkt im Hebräischen als Schwalbe. Das männliche Pferd wird direkt als Schwalbe bezeichnet. Das gleiche Wort wie Schwalbe, nicht? Also wenn die Geliebte in Hohenlied 1 vergleiche dich mit einer Stute an des Pharao Prachtwagen, können wir auch lesen, ich vergleiche dich einer Schwalbe, nicht? An des Pharao Prachtwagen. Und jetzt zwischen Pferd und Esel, Maultier. Da habe ich Notizen nur noch von einem Zoologen, der sagt, weiß einer, dass das Maultier der sicherste Geher ist. Auch bei Nacht und Nebel tritt und findet sein zierlicher Huf. Absolut sicher, jede sichere Stelle. Schritt für Schritt, Tritt für Schritt. Auch in Nebel und in finsterer Nacht. Einem Maultier als Reiter kann man sich bei Nacht und Nebel auch auf den schwindligsten Pfaden völlig anvertrauen. Das ist also rein jetzt zoologische Tatsache, nicht? Und so, liebe Geschwister, könnten wir lernen noch und noch, schließen jetzt aber mit dem, für heute Abend, mit dem letzten Psalm 150. Das ist ja 3x50, das ist also ein Halbjahr in der dritten hoch 3. 150, Halleluja, das heißt, das ist das Halleluja des Alls. Lobet Gott in seinem Heiligtum, selbstverständlich. Lobet ihn in der Feste seiner Stärke, das ist wieder der ganze Raum der Gestirnswelt. Lobet ihn wegen seiner Machttaten, lobet ihn nach der Fülle seiner Größe, lobt ihn mit Posaunenschall, lobt ihn mit Harfe und Laute. Lobt ihn mit Tamburin und Reigen, lobt ihn mit Saitenspiel und Schalmei, lobt ihn mit klingenden Zimbeln, lobt ihn mit schallenden Zimbeln. Also, eine Symphonie ohnegleichen wird als erste Eröffnungsfeierlichkeit einmal durchgeführt werden, wenn das Ziel unseres Gottes, eine ganze verlorene Schöpfung, vollendet in Herrlichkeit, erreicht worden ist, zur Darstellung gebracht worden ist. Und dann gilt das letzte Wort in den Psalmen: Alles, was Odem hat, lobe den Herrn. Dann rufen alle Halleluja. Amen. Ja, ich habe nicht gesagt, ihr sollt jetzt rufen. Ich habe nur geweissagt, dann rufen alle, aber hat es gut gemacht. Sehr schön. Ja, wir danken noch.